Ich möchte wiederholen, was ich vor 2 Wochen gesagt habe. Wir sollen zur Ruhe kommen, sage ich mal 2, 3 Minuten, bevor wir anfangen, damit unsere Herzen bereit sein werden, Gott Anbetung zu geben und sein Wort zu hören. Die Bibelstelle für heute Morgen ist 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3. Und Verse 4 bis 10. 1. Johannes Kapitel 3, Verse 4 bis 10. Jeff, manchmal schaue ich dich an und du kommst mir wie Papa vor. So hat mein Bruder zu mir gesprochen, als ich so 41, 42 Jahre alt war. Und das hat mir nicht gefallen damals, weil mein Vater graue Haare hat und einen weißen Schnurrbart. Ungefähr 15 Jahre später haben wir ein Gespräch in der Familie unter den Geschwistern. Ich habe 7 Geschwister und es wurde entschieden, wer kommt Papa und Mama vor, wie Papa und Mama, wer kommt ihnen so vor. Und das war ich und meine Schwester. Vielleicht, wenn wir diese Lichter mal aus haben, wenn jemand weiß, wie man das tut. Okay, und ja, wir haben gewonnen. Meine Schwester ist 19 Jahre jünger als ich. Meine Mutter war 19 Jahre jünger als mein Papa. Mein Papa ist mit dem Himmel, weil mit dem Herrn. So, das hat vielleicht etwas damit zu tun. Und Eigentlich finde ich das jetzt gut. Das ist ein Stück Identität. Und wir alle suchen nach Identität. Es ist die Wahrheit. Wir brauchen das. Identität liefert uns Stabilität und Zuversicht. Als Christ hast du bereits Identität. Du bist Kind Gottes. Und wenn wir in Kapitel 3 schauen, was wir letzte Woche von Volker gehört haben, seht, Kapitel 3, Vers 1, seht, welche eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Das ist fantastisch. Wir sind Kinder Gottes. Wenn du Jesus Christus als Herrn und Heiland kennst, dann ist das deine Identität. Du bist Kind Gottes. Das ist deine Identität Nummer 1. Du bist Kind Gottes. Nun, wenn du Jesus Christus als Herrn und Heiland noch nicht angenommen hast, dann kannst du das über dich selber nicht sagen. Aber wenn ja, und das sind die Mehrheit von uns hier heute, dann ist das in erster Linie deine Identität. Du bist Kind Gottes. Wir wollen auch in Vers 7 schauen. Kinder, niemand verführe euch, Kinder Gottes. Und dann in Vers 10. Hieran sind offenbar die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels. Kinder Gottes, das sind wir, wenn wir Jesus Christus kennen. Und Christen sind durch ihr Lebenswandel erkennbar. Dieses Prinzip, hat auch mit der Idee Sünde zu tun. Und zwar zusammengefasst hier Verse 5 bis 10. Ungläubigen sündigen. Christen nicht. Manche Christen haben Probleme mit dieser Bibelstelle. Und ich gebe es zu, es ist für mich nicht einfach, diese Bibelstelle. Es ist schwierig, weil ich weiß, dass Christen sündigen. Klingt das wie ein Widerspruch? Ich habe gesagt, Christen sündigen nicht und jetzt sage ich, Christen sündigen. Okay, bleib mit mir, wir werden das mal erklären. Sogar Johannes hat zugegeben in Kapitel 1 des Christen sündigen und er hat gesagt, dass wenn wir sündigen, wir sollen unsere Sünden bekennen. Und dann in Kapitel 2, dieses schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, aber wenn jemand sündigt, hat er einen Beistand bei dem Herrn. So ist es wahr, wir sündigen. Diese Bibelstelle packt das Thema an. In 1. Johannes Kapitel 3, Verse 4 bis 10, dieses unangenehme Thema. Nur in diesen 6 Versen kommen die Worte Sünde oder Sündigen 9-mal vor. Das heißt dann, wir können es nicht übersehen. Damit hat es zu tun. Sünde. Unangenehm. Es ist, Martin, meines Erachtens ein kleines bisschen laut. Danke. In meinem Biologiestudium mussten wir ein paar Wochen lang in Tierenbiologie Schmarotzer untersuchen, uns damit beschäftigen. Ich hasste das. Wir mussten solche Würmer untersuchen, zergliedern, skizzieren, beschreiben. Wir mussten ihr Zyklus lernen, welche Krankheiten sie haben oder nicht haben, sondern verursachen. Und ich habe alles sehr ungern gelernt und war sehr froh, als das vorbei war. Ich meinte, wozu? Wozu dieses Studium von Schmarotzer? Werfe sie alle in einen Eimer und lass sie gleiten. In der Tat aber bin ich dankbar, dass nicht alle Biologen denken, wie ich gedacht habe, und nicht reagiert haben, wie ich reagierte. Genau deswegen, weil sie herausgefunden haben und immer noch herausfinden, welche Krankheiten Schmarotzer verursachen. Und wir sind deswegen ein Stück weit gesünder. Ich denke, viele Christen reagieren auf diese Bibelstelle genau wie ich über Schmarotzer studieren reagiert habe. Müssen wir wirklich das mal ansprechen? Und die Antwort ist ja. Damit wir geistliche Krankheiten vermeiden oder beseitigen können. Ich wiederhole den Punkt, dass Christen durch ihr Lebenswandel erkennbar sind, indem sie nicht sündigen. Das möchte er betonen hier. Und das, was wir als erstes hier sehen, Verse 4 bis 6, ist, dass Jesus Christus in unser Leben gekommen ist, damit er die Sünde besiege. Und das hilft dir zu verstehen, was Johannes hier meint. Und wir haben das in der Bibellesung auch gehört, heute Morgen. Jesus kam, um die Sünde in deinem Leben zu besiegen. Es gibt Verführer. Das haben wir in Kapitel 2, Verse 26 und 27 mal beobachtet. Und eine Gruppe von den Verführern hat Johannes der Apostel genannt in Offenbarung Kapitel 2 und Kapitel 3. Und sie hießen Nikolaiter. Und er hat in Kapitel 2 nicht beschrieben, was sie genau gelehrt haben, aber das war eigentlich allen offenbar damals. Erst 70 bis 80 Jahre nach dem Tod von Johannes hat ein Kirchenvater namens Irenäus die Nikolaiter beschrieben. Er sagte, sie lehrten, dass Christen in manchen Sünden doch eintauchen können, damit Gottes Gnade mehr wirksam wird und sie Gottes Gnade besser verstehen. Sie haben die Freiheit, das zu machen. Das haben diese Leute gelehrt. Man kann sich schon gut vorstellen, wozu das geführt hat. Du bist frei als Christ. Niemand darf dein Leben still verurteilen. Das ist Gesetzlichkeit. So etwas habe ich immer wieder gehört durch die Jahre hindurch. Du bist frei, als Christ zu tun, was du möchtest. Und 4 Jahre lang war ich unter Einfluss von so einem Prediger. Als junger Christ war ich unter Einfluss von so einem Prediger. Und ich kann bestätigen, was für eine Auswirkung das auf Christen hat. Wir sind nicht befreit zu sündigen, sondern wir sind von der Sünde befreit. Schauen wir wieder in Johannes Kapitel 8, Evangelium nach Johannes Kapitel 8, was wir bereits gehört haben heute Morgen. Johannes Kapitel 8. Und ich lese Verse 34 bis 36 mal vor. Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn aber bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei. Frei, frei von der Sünde. Wir haben das auch gesungen heute Morgen. Möchtest du los sein von Bande der Sünde? Es ist Kraft in dem Blut. Jesus ist dafür gestorben, dass du von der Sünde befreit wirst. Johannes möchte eine Warnung geben in 1. Johannes, wieder in 1. Johannes Kapitel 3. Wer sagt, dass du frei bist zu sündigen, weil du gerettet bist, diese Person ist gesetzlos. Es gab einen Mann namens John Gotti in den USA, Kalifornien, gehörte zu der Mafia. Und er war mit einer Person so geärgert, dass er seinen Tod geplant hat. Hat jemand anders beauftragt, das zu tun, hat einen Helfer gehabt, Sammy Gravano. Und Sammy Gravano hat den Plan vollzogen und nach wurde es herausgefunden, wer hat daran Schuld, und es war John Gotti. Er wurde 1985 zum lebenslänglichen Haft verurteilt. Er starb 2004 im Gefängnis am Krebs. So ein Mensch, würden wir sagen, so ein Mensch, der ist Verbrecher, der ist gesetzlos. Aber wie bewertet Gott die Dinge? Irgendwie soll das. Ja, das nicht. Entschuldige, irgendwie funktioniert das nicht. Es soll noch ein Satz hineinkommen. Ich weiß mir das nicht, wie. Nee, falsch. Zurück. Gut, wir lassen es mal so. Wir schauen einfach in der Bibel und was die Bibel sagt. Jeder, Vers 4, der Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Habt ihr das bemerkt? Sünde ist Gesetzlosigkeit. Wer sündigt, praktiziert Gesetzlosigkeit. Nun, es gibt viele Gesetze in dieser Welt, aber wir können auf einigen konzentrieren und sagen, die sind von Gott zu den Menschen gekommen. Und dann wissen wir, um was es geht. Eins ist das Gesetz Mose. Eins ist das Gesetz in dem Herzen, das Gott in jedem Menschenherzen eingepflanzt hat. Und eins ist das Gesetz Christi. Wir wissen, all diese Dinge sind von Gott. Und wer sündigt, stößt gegen das Gesetz, das Gott in seinem Herzen bereits eingeschrieben hat. Es ist da. Wir wissen, was richtig und falsch ist, auf vielerlei Weise. Okay? Unser Gewissen spricht und sagt, tut das nicht, wir tun es trotzdem. Das ist Gesetzlosigkeit. Oder wir wissen, was Gott in seinem Wort vom Gesetz Christi spricht. Lesen wir immer wieder, es gibt über 600 Gebote im Neuen Testament. Stellt euch vor, über 600 Gebote. Und wir wissen, Gottes Wort sagt das, ich habe das getan. Das ist Gesetzlosigkeit. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Dann ist jeder, der sündigt, ein Verbrecher. Klartext, heute Morgen. Gott möchte, dass wir dieses verstehen. Sünde passt zu dem christlichen Leben nicht. Manche sagen, dass es nicht so schlimm ist, weil jeder sein eigenes Wertsystem hat. Manche reagieren, keiner versteht mich und deswegen beurteilen sie mich falsch. Manche sagen, wir sind nicht vollkommen, aber das nimmt Gott im Kauf. Aber Sünde passt dem christlichen Leben nicht an. Warum? Weil Jesus Christus gekommen ist, um die Sünde zu besiegen. Manche Leute meinen, Christus ist gekommen, um Fahrkarten für eine Reise nach Himmel zu verteilen. Wäre nett, oder? Aber das ist nicht, was Johannes meint und eigentlich ist es nicht, was die Bibel meint. Er meinte, Jesus kam, um Sünde in deinem Leben, in meinem Leben zu zerstören. Das hat er vor. Eine Lebensänderung. Und jetzt sagt jemand, das ist jetzt zu weit. Du meinst, er soll alle Sünde in meinem Leben zerstören, damit ich ein sündloses Leben führe? Übrigens, ich habe eine Geschichte in der Vergangenheit erzählt und ich wiederhole das. Es gab einen Mann, den ich gehört habe, sehr, sehr bekannte Bibellehrer in den USA und ich war bei Wort des Lebens auf einer Insel in den USA. Ich war Teenager, 15 Jahre alt. Ich habe einen Mann gehört namens Lehman Strauss, sehr gute Bibellehrer. Könnte so gut mit Menschen kommunizieren. Und er hat über das Thema gesprochen und hat gesagt, einmal war er in einer Konferenz, hat gesprochen, es kam ein Mann auf ihn zu, der Mann war, was weiß ich, 50, 60 Jahre alt, und er hat ihm die Hand gegeben und er sagte, ich möchte zu dir sagen, ich möchte mich vorstellen und dir sagen, Sie lernen jetzt einen kennen, der seit 20 Jahren nicht mehr gesündigt hat. Und er lächelte und er sagte, ach, das ist wunderbar. Was sagt deine Frau darüber? Ja, das hat das Gespräch beendet. In Kapitel 3 und Vers 2 lesen wir, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn Jesus kommt, wenn er kommt, werden wir absolut sündelos sein. An dem Tag, was für ein wunderbarer Tag. Alle Reue, alle Schmerzen im Herzen, ob das mit mir zu tun hat, dass ich gesündigt habe oder dass jemand gegen mich gesündigt hat, alles vorbei, alles nicht mehr da, alles vollkommen. Wenn du Jesus kennst, dieser Tag wird kommen. Die wird kommen. Das ist unsere Hoffnung. Dieser Tag ist noch nicht hier. Er kommt, aber ist noch nicht vorhanden. Und das heißt, wenn du Christ bist, du sündigst immer noch. Wir müssen weiterlesen. Vers 5. Und ihr wisst, dass er geoffenbart worden ist, damit er die Sünde wegnehme. Und die Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Das, was man im Griechischen lesen kann, merken kann, danke. Okay, irgendwie. Martin, hat es funktioniert. Das ist schön. Oh, wir sind noch nicht da. Es funktioniert doch nicht. Okay, funktioniert doch nicht. Schönes Bild. Ich erkläre es ohne Grafik. Der Verb hier ist im stärksten Präsensform, die es geben kann, in der griechischen Sprache. Das heißt, ein Christ sündigt nicht andauernd. Das ist die Idee. Ein Christ sündigt nicht andauernd. Sündigt er? Ja. Aber er sündigt nicht andauernd. Das ist nicht, wie du dein Leben beschreiben wirst. Sünde. Er hat ein anderes Prinzip drin und das andere Prinzip in ihm holt ihn immer wieder zu Jesus, führt ihn immer wieder zu Jesus, zeigt ihm immer wieder auf Jesus. Schauen wir mal in Römer Kapitel 7, Verse 17 bis 20. Römer Kapitel 7, Verse 17 bis 20. Wird für uns vielleicht ein bisschen klarer? Römer Kapitel 7, Verse 17 bis 20. Nun aber, Paulus schreibt, nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Es war ein Apostel, der das gesagt hat. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, soll verbringen nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und jetzt probiere ich wieder, was haben wir hier? Wir sind immer noch nicht da, okay. So, ich sag's. Paulus gibt zu, dass er ein Problem hat mit Sünde, aber seine Beschreibung ist folgendes. Sünde in einem Christen ist ein Ansiedler ohne Rechtstitel. Ein Ansiedler ohne Rechtstitel. Das ist Sünde im Leben eines Christes. Wie steht es in deinem Leben? Ist das, was dir andauernd treibt, die Sünde? Das heißt, deine Wünsche, deine Erfüllung, dein Spaß, dein Gewinn, egal was zum Namen Jesus tut, dann kannst du die Frage stellen, bin ich Gottes Kind? Oder zumindest, wie ist es dazu gekommen, dass ich vom richtigen Weg entgleist worden bin? Ein Christ sündigt nicht andauernd, weil Jesus Christus in unserem Leben gekommen ist, um die Sünde zu besiegen. Geschwister, das soll uns nicht erdrücken, das soll uns froh machen. Der zweite Punkt ist folgendes. Der Christ sündigt andauernd nicht, weil Gott in ihm wohnt. Vers 7, wieder in 1. Johannes Kapitel 3. Kinder, niemand verführe euch. Wer die Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er gerecht ist. Wie wir leben, zeigt, von woher wir kommen und zu wem wir gehören. In Vers 8, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Wie wir leben, zeigt, von woher wir kommen. Jesus hat zu den Pharisäern gesagt, ihr seid euren Vater, dem Teufel, und seine Werke wird ihr tun. Haben wir heute gehört aus Johannes Kapitel 8. Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel. Und seine Werke wird ihr tun. Der Teufel war der Erste, der gesündigt hat. Und seitdem hat er immer wieder versucht, Menschen auf seine Seite zu bringen und an seinem Schicksal festzubinden. Die Sünde bezeichnet eine Verbindung zum Teufel. Die Werke des Teufels haben einen Charakter, eine Übereinstimmung, eine geschlossene Front. Die Werke des Teufels. Weißt du? Der Teufel hasst mich, hasst dich. Der Teufel hasst meinen Vater. Und wenn du Christ bist, hasst der Teufel deinen Vater. Warum möchte ich eine Verbindung zu ihm pflegen? Das ist, was Johannes uns klar machen möchte. Und wenn ich weiterlese dann in Vers 9, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn seine Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Das, was Gott angefangen hat, wird bleiben. Wir sollen nicht denken, wenn ich sündige, dann habe ich mein Heil verloren. Das ist nicht, was er meint. Er sagte, wenn du gerettet bist, kommt Gott in deinem Leben hinein. Und er beschreibt das als einen Same, kommt in dir hinein. Und diese Same dann bleibt. Das ist etwas Lebendiges. Es bleibt, es geht nicht weg. Und das erklärt dir hier sogar in dieser Bibelstelle. Wenn du wirklich Jesus Christus im Herzen hast, dann kannst du dein Heil nicht verlieren. Denn der Same ist drin. Und diese Same wird bleiben. Prinz Philipp von Preußen, ein wiedergeborener Christ, der Urenkel des letzten deutschen Kaisers, sagt Folgendes: Auch heute noch schenkt Gott jedem, der an ihn glaubt, seinen Heiligen Geist als inneres Navigationssystem und unerschöpflichen Motivationsmotor. Wissen um Gut und Böse selbst in dichtesten Nebel. Und unerschöpfliche Quelle für Kraft zum Leben und für Liebe zum Nächsten. Das ist kein frommer Schmarrn. Ich weiß, wovon ich rede. Kinder Gottes, wir werden an unseren Werken erkannt. Innerhalb 3000 Jahren wuchs der christliche Glaube trotz harter Verfolgung von einem Handvoll von Juden zum größten Religion des Römischen Reichs. Und das geschah, weil Gott tatsächlich im Leben von Menschen hineingekommen ist. Jesus hat die Sünde in ihrem Leben besiegt. Die Christen haben die Nichtchristen sowohl im Leben als auch im Sterben überschlagen. Wie anders von heute in christlichen Ländern. In Deutschland in den letzten 60 Jahren sind über 35 Millionen Menschen aus der evangelischen Kirche gegangen. 25% der Bevölkerung in Deutschland beschreiben sich als Atheisten. Und wenn ich mit Menschen spreche, auf die Straße und über das Thema spreche, dann ist es für mich kein Wunder, dass Menschen sich von dem christlichen Glauben loslassen wollen. Identität. Jeder, der aus Gott geboren ist. Wir leben. Meine Identität, was sieht die Welt in mich? Was sieht die Welt in dir? Ein Leben, das zu Gott anpassend ist? Oder ein Leben, das sich von den Nichtglaubenden unterscheidet? Dieser große Rücktritt von dem Glauben, das wir erleben, wird Gott eines Tages über dich zu dir sprechen und sagen, wie du gelebt hast, wie du gelebt hast, das hat auch diesen Menschen beeinflusst, nicht mehr an Gott zu glauben. Jesus ist gekommen, damit er die Sünde besiege. Und der Christ wird nicht andauernd sündigen, weil Gott in ihm lebt. Der weltberühmte Prediger Johannes Christus Stomas war Patriarch in Konstantinopel. 397 nach Christus gab es Intrige wegen seiner Arbeit für den Herrn und der Kaiser hat ihn inhaftiert. Er fragte dann seinen Berater, soll ich ihn dann für immer ins Gefängnis werfen? Sein Berater sagte als Antwort, nein. Er sehnt nach Ruhe, wo er Gottes Gnade genießen kann. Ach, dann fragte der Kaiser, soll ich ihn hinrichten? Der Ratgeber antwortete, ich rate dagegen. Er freut sich zu sterben, denn er meint, dass er sofort mit dem Herrn sein wird. Was dann? Was soll ich gegen diesen Mann tun? Und der Ratgeber sagte, ihn versuchen zu sündigen. Das wird ihn quälen. Er fürchtet nichts außer die Sünde. Und du? Und ich? Was denkt die Welt über dich? Würden sie sagen, du kommst deinem Vater sehr ähnlich vor? Wir wollen beten.